möchte noch gerne mit uns beten. Herr Jesus, und dafür wollen wir dir danken, dass du unser Gebet hörst. Danke, Herr, dass du keine Sprechstundenzeit hast wie die Ärzte und andere in den öffentlichen Diensten und so weiter, in den Bürgermeisterstuben oder Stadtverwaltungen. Du hast ständig dein Ohr auf Empfang, wenn wir zu dir rufen. Und du möchtest immer wieder auch neu gebeten sein. Wir möchten dich einfach bitten, Herr, hilf du uns immer wieder neu, nicht zu verzagen, sondern schenke du uns immer wieder neu das Vertrauen zu dir, dass wir wissen dürfen, wenn wir rufen oder vielleicht auch nur ein paar Worte, kurze Sätze sagen, dann wissen wir, du bist da. Und das gibt uns immer wieder neu die Kraft. Und das gibt uns auch die Gelassenheit. Und du schenkst uns dadurch immer wieder neu das Vertrauen. Danke, Herr, dass du auch heute und jetzt bei der Predigt dabei bist. Und dass du auch zu uns reden kannst. Danke, Herr, dass du mitgehst und lass deinen Heiligen Geist an uns arbeiten. Hab Dank dafür. Amen. Ich möchte mal ganz anders anfangen, wie ich sonst immer anfange. Ich habe hier mal die Flipchart hingestellt. Und jetzt hier. Hast du es ausgemacht oder Gespräch noch rein? Eins, geht. Und ich habe mir gedacht, ich fange mal ein bisschen anders an, wie ich sonst anfange. Und ich möchte euch einfach mal ein bisschen einladen, mir so einige Buchstaben zu sagen, worüber wir heute vielleicht was hören können. Vielleicht der eine mehr, der andere weniger. Vielleicht brauche dafür ein bisschen mehr davon. Ich weiß es nicht. Aber ja, dachte, wenn die Kinder noch da wären, die hätten dann wahrscheinlich mehr reingerufen, die Buchstaben, die ich brauche. Und ja, wir haben quasi 8 Buchstaben. Einmal oben und nach unten sind es 8 Buchstaben. Und ja, ich möchte einfach jetzt mal hören, was ihr für Buchstaben sagt. Wir machen erstmal oben und dann machen wir unten. Ja? Ein E. Ein E. Nein, oben ist kein E. Nein, A auch nicht. Nein. Ein, was? Ein, erstmal eins. Ein I war kaputt, gell? Ein
Gustav.
D, nein, Gustav nicht. Ein I, ja, haben wir zweimal. So, einmal hier. Und hier. Nein, haben wir nicht. Wie Deodor. Nein, Deodor, nein. Der steht nicht im Tor. O wie Ulbricht. U. Nein, auch nicht. Ja, ein O. Ja. Was ein? Ein P. P, ja. ja, irgendwo habe ich hier was gehört. Nochmal. Ein T wie Tim, ja. Müsste eigentlich schon gleich. Genau. Ach so. Optimist, ja. Also es geht einmal am Anfang um einen Optimist. Und das andere, das untere, das können wir jetzt auch gleich machen. Ein P, nein, nein. Bitte? Nein, auch nicht. Bitte, der eins nicht auf alle auf einmal. Nochmal. Ein, ja. haben wir zwei. Ein H wie Heinrich. Also, wir haben einmal Optimist und Hoffnung. Wir können jetzt das hier wieder aus der Hand legen. Das hier ist ja ein Wasserglas, gell? Und dieses Wasserglas ist halb voll. Halb voll, wer sagt das? Der Optimist. Was sagt denn der Pessimist? Ja, und was sagt der Ingenieur? Der Ingenieur sagt, das Glas ist doppelt so groß, wie es sein müsste. Und was sagt der Realist? Das Glas ist voll, je halb mit Wasser und Luft. Und der Idealist, was sagt der? Es gibt bestimmt noch mehr für alle. Und der Opportunist, was sagt der? Bitte? Der sagt, Hauptsache, ich habe genug zu trinken. Und was sagt der Kapitalist? Der Kapitalist sagt, das Glas ist mir egal, wo ist die Flasche? Und was sagt der Kommunist? Das war so in der Richtung. Wasser im Glas gehört allen. Ja, war gut getroffen. Und was sagt der Sexist? Das Glas füllt sich nicht von alleine, Babe. Und was sagt der Nihilist oder Nihilisti oder sehr Nihilist? Das Glas existiert nur als Grafik. Ja. Also es gibt davon 10 Stück. Wir kennen meistens nur die ersten zwei. Wusste ich auch nicht, dass es so viele gibt, aber Internet macht einen schlauer. Ja, Optimismus. In unserem Text, den ich dann auch lesen werde, geht es auch um eine Person, die auch sehr optimistisch war oder zu der Zeit auch war und ist. Ja? Aber wie sieht denn das heute aus, Optimismus? Ja. Bei vielen Dingen sagt der eine, ja, das ist Optimismus, ist einmal, die uns jeden Tag passieren, kann uns manchmal schwerfallen, den Optimismus zu bewahren. Und dann nutzen sie diese Tipps, um mehr positive Gedanken in ihr Leben zu bringen. Dann gibt es natürlich dann erstens, erster Punkt, so sagt, also ich habe mal im Internet reingeschaut, da gibt es eine ganze Reihe davon. Einmal heißt es dann, an sich selbst glauben. Viele neigen dazu, auf das sich zu fokussieren, was sie nicht so gut können oder was andere besser machen. Ja, und dann der zweite, die einen sagen dann, mit optimistischen Menschen umgehen. Die Stimmung unserer Umgebung hat einen wichtigen Einfluss auf uns. Wer seine Zeit da viel mit ausgewiesenen Pessimisten verbringt, dem wird es schwerfallen, Optimismus zu lernen und eine positive Einstellung zu entwickeln. Suchen Sie sich daher den Austausch mit Menschen, die mit einer positiven Grundeinstellung durch das Leben gehen. Oder über die kleinen Dinge freuen. Ja. Manchmal scheint es, als wäre alles schlecht und nichts würde gelingen. Umso wichtiger ist es, sich ab und zu auch bewusst über die kleinen Dinge zu freuen und dies nicht in der Hektik des Alltags untergehen zu lassen. Ja, ich lese nicht alles vor, ich lese immer nur so einen kleinen Teil davon. Dann das Vierte, von positiven Erlebnissen erzählen. Viele Menschen neigen dazu, hauptsächlich von negativen Erlebnissen aus ihrem Alltag zu erzählen. Wir wurden von Kollegen kritisiert, ein Projekt hat nicht geklappt oder die Arbeit hat wieder länger gedauert. Natürlich ist es wichtig, aufgestauten Ärger einmal Luft zu machen. Wenn die über keinen Glücksmoment am Tag berichten, gibt es bestimmt positive Ereignisse und der Pessimist verliert an Bedeutung. Lächelnd in den Tag gehen oder starten. Ich glaube, das fällt uns dann schon ein bisschen eher und leichter. Um es Ihrem Gehirn leichter zu machen, Optimismus zu lernen, können Sie sich etwas austricksen. Wenn wir lächeln, werden Endorphine ausgeschüttet und das Gehirn bekommt die Nachricht, dass wir glücklich sind. Starten Sie daher lächelnd in den Tag, beim Blick in den Spiegel, beim Kaffeekochen, beim Autofahren. Wer morgens eine Minute lang lächelt, kann sich zu einem guten Start in den Tag mit positiven Gedanken verhelfen. Ich habe noch 3 Punkte, dann haben wir das auch rum. Positive Sprache verwenden. Vermeiden Sie das Wort nicht, wenn Sie die Ziele für den Tag formulieren. Denn manchmal streicht unser Gehirn dieses kleine Wörtlein und das folgt daraus, wenn Sie sich als Ziel vornehmen, sich heute nicht aufzuregen, bleibt gedenklich nur das negative Wort aufregen hängen und ruft negative Stimmung hervor. Formulieren Sie besser positiv, heute bleibe ich gelassen. Und 7. dem Wort CASE oder CASE weniger Raum lassen. Viele Sorgen und Ängste bestehen nur in unseren Gedanken und entpuppen sich später als überflüssig. Fragen Sie sich, woher sie kommen könnten. Gab es schon einmal ähnlich negative Erfahrungen oder haben andere solche Erfahrungen gemacht? Versuchen Sie nicht nur von Schlimmsten auszugehen und auf den positiven Perspektiven eine Chance zu geben. So ist das. Genau, so muss das sein. Aber dazu komme ich noch. Vielen Dank, Horst, für den kurzen Einschub. Nicht zu hart mit sich selbst sein. Optimismus lässt sich nicht von heute auf morgen lernen. Ärgern Sie sich nicht darüber, was wäre kontraproduktiv. Bleiben Sie daran und es ist okay, wenn es manchmal nicht zu klappen will. Außerdem kann es und soll auch nicht alles durch die rosarote Brille beachtet werden. Ein gewisses Misstrauen bleibt auch in Zukunft angebracht. Optimist sein bedeutet nicht, alles unreflektiert ausschließlich positiv zu sehen. Und dann gibt es noch viele, viele andere Sachen. Optimismus lernen, 8 Tipps, positiv denken, erleichtern. Optimismus lernen, das kann jeder. Optimist ist gesund. Optimistischer durch das Leben gehen. Optimismus glauben an sich selbst. Um dich gibt es mit optimistische Menschen, freue dich über die kleinen Dinge, erzähle von positiven Erlebnissen, frage dein pessimistisches Ich, was schlimmstenfalls passieren kann, ja, und so weiter. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, da wir Menschen sind, die sich in der Bibel auskennen und wissen, was uns hilft, ist es natürlich gut und wichtig, auch darin zu wissen. Aber es gab auch einen ganz bekannten Mann, der über Optimismus was geschrieben hat. Ich sage dann am Ende, wer es dann war. Vielleicht können sich die einen oder anderen denken, wie das ist. Optimismus ist in seinem Wesen keine Ansicht über die gegenwärtige Situation, sondern er ist eine Lebenskraft, eine Kraft der Hoffnung, wo andere resignieren. Eine Kraft, den Kopf hochzuhalten, wenn alles fehlzuschlagen scheint. Eine Kraft, Rückschläge zu ertragen. Eine Kraft, die die Zukunft niemals dem Gegner lässt, sondern sich für sich in Anspruch nimmt. Es gibt gewiss auch einen dummen feigen Optimismus, der verpönt werden muss, aber der Optimismus als Willen zur Zukunft soll niemand verächterlich machen, auch wenn er 100-mal irrt. Er ist die Gesundheit des Lebens, die der Kranke nicht anstecken soll. Es gibt Menschen, die es für unernst, Christen, die sich für unfromm halten, auf eine bessere irdische Zukunft hoffen und sich auf die vorzubereiten. Sie glauben an das Chaos, die Unterordnung und die Katastrophen als Sinn des gegenwärtigen Geschehens und entziehen sich der Resignation oder frommer Weltflucht der Verantwortung für das Weiterleben, für den neuen Aufbau, für die kommenden Geschlechter. Mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht, dann wollen wir gerne die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen, vorher aber nicht. Das hat Dietrich Bonhoeffer in einem Buch geschrieben und festgehalten, Bonhoeffer entdecken, einen Platz in der Welt haben. Und Jürgen Werth hat darüber auch ein Buch geschrieben, überschrieben wurde es, lieber Dietrich, dein Jürgen. Nun möchte ich gerne unseren Text lesen. Und ich fange da schon mal ein bisschen näher an. 2. Korinther 4, die Verse 7 bis 18. Diesen Schatz tragen wir aber in zerbrechlichen Tongefäßen, wie wir es sind, damit deutlich wird, dass die alles überragende Kraft von Gott verdammt und nichts von uns. Vor allen Zeiten werden wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind oft ratlos, aber nicht verzweifelt. Wir werden verfolgt, aber sind nicht verlassen. Wir werden niedergestreckt, gehen aber nicht zugrunde. Immer und überall tragen wir das Sterben von Jesus an unserem Körper herum, damit auch sein Leben an uns deutlich sichtbar wird. Weil wir zu Jesus gehören, werden wir als Lebende ständig mit dem Tod ausgeliefert, damit sein Leben auch an unseren sterblichen Körper offenbar wird. So wirkt nun also der Tod in uns, das Leben aber in euch. Doch weil wir denselben Geist des Glaubens besitzen, von dem es in der Schrift heißt, ich vertraue auf Gott, darum habe ich geredet, so glauben wir und darum reden wir auch. Denn wir wissen, dass der Herr, den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich hin treten lassen wird. Das alles geschieht für euch, damit immer mehr Menschen von der Gnade Gottes erreicht werden und den Dank zur Ehre Gottes vervielfachen. Deshalb verlieren wir nicht den Mut. Wenn wir auch äußerlich aufgerieben werden, so werden wir innerlich jeden Tag erneuert. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns ein unermessliches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit, die uns nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren Ausschau halten. Denn alles, was wir jetzt sehen, vergeht nach kurzer Zeit. Das Unsichtbare aber hat ewig Bestand. Soweit. Der Apostel Paulus war zu seiner Zeit und damals in Korinth, aber auch in den anderen Orden ein unverbesserlicher Optimist. Er war optimistisch in dem, was er vorhatte, was Gott ihm gezeigt hat. Er war es doch, der wiederholt Brief an die Christen in Korinth geschrieben hat. Wir haben eben einen Briefabschnitt gelesen. Man könnte meinen, Paulus, der Erfinder, dass der Briefseelsorge gewesen war. Andernfalls hat er seine Briefempfänger gekannt und wusste um die meisten Probleme in dieser noch recht jungen Gemeinde. Ja, so ist es manchmal. Manche Christen sind Optimisten. Es fällt ihnen leicht, sich vertrauensvoll in Gottes Hand zu geben, wenn sie Schweigen vor sich haben. Grübeln sie nicht lange darüber nach, sondern geben ihre Sorgen an Jesus ab. Christen, denen dies nicht so gelingen will, werden manchmal leichtfertig darüber kritisiert, dass sie nicht richtig glauben. Das ist nicht okay. Eine gelassene und zuversichtliche Haltung ist nicht allein Folge eines reifen Glaubens, sondern hängt auch mit den bestimmten Aspekten der Persönlichkeitsstruktur zusammen. Christen, deren emotionale Struktur eine hohe Stabilität aufweist, haben es deutlich leichter, trotz schwieriger Situationen zuversichtlich oder hoffnungsvoll zu bleiben, also solche mit einer hohen Flexibilität. Ein anderer Aspekt ist ein hohes Grundbedürfnis nach Dauerhaftigkeit und Klarheit. Ein solcher Mensch tut sich auch als Christ mit überraschenden Veränderungen und sicheren, unsicheren Situationen schwer als einer, für den Veränderung und Wechsel ein Grundbedürfnis ist. Optimismus darf nicht zu einer christlichen Norm erhoben werden. Die Erwartung, Christen sollten immer gelassen und zuversichtlich in einer zerrissenen Welt stehen, ist unrealistisch. Die Bibel hebt nicht in erster Linie optimistische Gläubige hervor, sondern zeigt Gottes Freude darüber allen, auch gegenüber den Pessimisten. Wenn Sie zu den pessimistischen Menschen gehören, erkennen Sie an, dass Ihre Gefühle schwanken. Lernen Sie jedoch, sich Christus vor Augen zu halten und Ihre Empfindungen und Gedanken quasi an ihm zu binden. Ich bin mutlos, aber du, Herr, hältst mich mit deiner Hand. Ich habe Angst, wie es morgen wird, aber du, Herr, bringst mich durch. Entschließen Sie sich, gute Erfahrungen nicht abzuwehren. Die meisten Tage bringen Gutes und Schwieriges. Schauen wir nicht ausschließlich auf das Negative, beginnen wir über die schönen Punkte ein Buch zu führen. Sprechen Sie es laut vor. Das war gut und danken Sie Gott dafür. Erlauben wir uns kein negatives Ja, aber. Sicher, es gibt auch belastende Dinge, das ist normal. Doch war gut, ist und bleibt auch gut, auch wenn wir gefühlsmäßig schwanken. Legen wir uns nicht durch ein negatives Vorurteil fest. Beurteilen wir erst am Ende, wie es war. Ich will meine Bemühungen nicht schon vor der Ausführung schlecht machen. Ich werde am Ende prüfen, was gelungen und was nicht gelungen ist. So habe ich es in einem Text in den Internet gefunden und ich fand das sehr gut. Der Apostel Paulus war jemand, der Mitarbeiter hatte. Und der Mitarbeiter war einmal der Timotheus als Mitverfasser. Er war mit eingespannt, vielleicht sogar als Überbringer beauftragt. Das war eine verantwortungsvolle Aufgabe, denn in der Antike wurden Briefe einen hohen Stellenwert beigemessen. Sie stellen eigentlich die einzigen Formen, über eine lange Strecke zu kommunizieren. Im Jahr 56, eine Zeit ohne elektronische Hilfsmittel, ohne Druckkunst, wurde der Brief mit großer Autorität zugedacht, eine Autorität, die nur vom Verfasser selbst überboten werden konnte. In unserem digitalen Zeitalter beginnt man wieder einen persönlichen Brief zu schreiben, so schnell auch die Mails und Tweets und so weiter sein mögen. Als Gott sich offenbaren wollte, machte er auch in geschriebener Form. Das Wort wurde Schrift. Er entschied sich dazu, das auch anhand von Briefen zu tun. Zum Beispiel mit den Briefen des Paulus, aber das sollte nur eine Nebenbemerkung sein. Und wir wissen alle, dass Paulus, so wie er auch ein Optimist war, war er froh und dankbar, dass er einen Mitarbeiter hatte. Und Paulus war vorher schon einmal in Korinth gewesen, über einen längeren Zeitraum, über 18 Monate, und hat dort evangelisiert. Und so kam er in enge Verbindung mit dem deutenden Handelsstadt Korinth im südlichen Griechenland. Während dieser Zeit hat er die Gemeinde gegründet. Während dieser Zeit sind aber auch Probleme aufgetaucht. Er sandte zuerst seine Mitarbeiter Titus, um die Christen in ihren Glauben zu festigen. In einigen Jahren schrieb Paulus mindestens 4 Briefe an die Korinther und besuchte die Gemeinde 2-mal. Ein Brief ist dann irgendwie verloren gegangen, das war der Tränenbrief. Christen in Korinth. In der Gemeinde waren einige reiche Leute, denen in Korinth florierte der Handel. Aber das wissen wir doch aus unserer Zeit, wo Reiche sind. Sie sind auch Arme. Nicht etwa halb-halb, eher 1:7 oder 1:9. Das heißt, auf einen Reichen kommen 9 Arme. Wir können es einen sozialen Konflikt nennen. Wenn wir die großen Problemgruppen ansehen, dann sind es einfache und ungebildete Leute. Der Kampf um die Existenzgrundlage war hart. Sklaven waren darunter, entächtete Prostituierte, die am den Rand gespült war, hat. Waisen, die übrig geblieben sind, nachdem ihre Eltern verkommen oder gar umgekommen waren. Invaliden und Kranke, um die sich niemand gekümmert hat. Das wären alles Leute für einen engagierten Einsatz der Diakonie gewesen, die es natürlich damals nicht gab. Ja, Paulus hat dies alles so beschrieben und hat dann auch noch gesagt, sie sind müde, ohne Hoffnung. Der äußere Mensch verfällt Tag um Tag mehr. Sie sehen über ihre Trübsal nicht mehr hinaus. Was soll man da tun? Und wer soll etwas tun? Paulus hat es versucht. Er war optimistisch. Er hat gesagt, ja, Gott hat mir diese Aufgabe gezeigt und nun hat er mich in die Gemeinde dort gestellt und hat dann auch mir die Kraft gegeben, die Briefe zu schreiben. In den ersten Zeilen seines Briefes lobt und preist er die Herrlichkeit. Er zitiert den Propheten Jesaja, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und keines Menschenherz gekommen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Jesaja 64, 3. Diese Beschreibung der wunderbaren Zuwendung Gottes zu seinen Menschen hilft uns zunächst nicht aus dem Dilemma heraus. Not bleibt Not. Das tägliche Brot wird durch solchen Zuspruch nicht mehr und auch nicht weicher. Aber das Herz kann dankbarer werden. Um getauft zu sein, nannte Paulus schon in seinem ersten Brief die Niedrigkeit der apostolischen Existenz. Wir sind Narren geworden um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir sind schwach, ihr aber stark. Ihr seid herrlich, wir verachtet. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße und werden geschlagen und haben keine feste Bleibe und mühen uns ab mit unserer Hände Arbeit. 1. Korinther 4, Vers 10 steht das. Und ich denke, er hätte da noch viel mehr sagen können. Und er, ja, wenn er nicht so optimistisch gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich irgendwann kapituliert. Das ist ein Tonfall, den wir so bei Paulus gar nicht suchen würden. Er weiß doch umsonst genau, wer er ist. Aber der Apostel machte in seinem Leben die Erfahrung, von Gott nicht verlassen zu sein. Darin offenbart sich das Leben Jesu. Das können alle erfahren. Und ich denke, das haben auch wir erfahren, dass wir nicht aufgeben. Und Horst hat es ja eben auch schon angedeutet. Ja? Auch wenn ich die und die Behinderung habe, aber wir vertrauen Gott. Und das hat jeder irgendwo in seinem Leben schon mitbekommen und persönlich vielleicht in der einen oder anderen Weise sehr intensiv erfahren. Durch Krankheit, durch Operationen, durch Bewahrung und vielen anderen Dingen. In seinem persönlichen Leiden und in seinem nicht unangefochtenen Dienst als Missionar lebt er aus der Gewissheit der Auferstehung. Paulus lebt diese apostolische Existenz um der Gemeinde willen. Gott gibt die Kraft, in einer irdischen Leidenszeit zu bestehen. Nur so können wir dem Apostel die Worte abnehmen, wenn er schreibt, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine gewisse und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Wir Christen haben mehr als nur die Sehnsucht, uns aus unserer Lage herauszukommen und unser Leben zu verbessern. Das wäre viel zu kurz, viel zu wenig. Unsere künftige Erlösung wirft gewaltige Schatten voraus. Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt. Ein neuer Anfang, eine neue Schöpfung ist im Ostergeschehen gesetzt worden. Und am Ostermorgen wurde es durch die Auferweckung Jesu bestätigt. Davon dürfen wir ausgehen. Darum werden wir nicht müde. Auch wenn unser äußerlicher Mensch verfällt. Christen leben verheißungsvoll orientiert. Christen leben verheißungsorientiert. Sie wissen nicht, was kommt, aber sie wissen, wer kommt. Und das, weil sie wissen, dass Jesus kommt eines Tages, haben sie Hoffnung. Hoffnung, die, ja, Menschen haben ja viele Hoffnungen. Hoffnung, dass der Krieg bald in der Ukraine vorbei ist. Auch persönliche Hoffnungen, bleibe ich gesund. Oder dass mein Lieblingsverein in der ersten Bundesliga bleibt oder in der Bezirksoberliga bleibt oder, ja, oder die Handballmannschaft nicht absteigt aus der ersten Bundesliga wie die Eisenacher, die haben es ja aber, denke ich mal, so gut wie überstanden. Das sind alles so Sachen, die mit Hoffnung, oder wie wird meine Arbeitsstelle sein, oder wie wird das mit den Kindern mal werden? Und deswegen dürfen wir wissen, dass es nach Ostern eine österliche Hoffnung gibt. Und durch die Hoffnung, die wir durch Ostern haben, was wir auch im 1. Petrus 1, Vers 3 lesen, ich hoffe, ich finde es gleich. Vers 3, da heißt es: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Diese Hoffnung trägt, und diese Hoffnung sagt mehr aus, als ob wir jetzt große Optimisten sind oder ob wir Pessimisten sind. Diese Hoffnung trägt weiter. Diese Hoffnung gibt Kraft über den Tod hinaus. Und da ihr heute auch Gebetstag ist, dass wir immer wieder auch Gott neu darum beten dürfen und bitten dürfen, was auch alles geschieht. Deswegen dürfen wir einmal die Hoffnung durch den Glauben, durch die Auferstehung haben, aber auch, dass wir wissen dürfen, unser Gebet geht nicht verloren. Und in Römer 12, Vers 12 gibt es auch eine Stelle, die möchte ich ganz gerne nochmal vorlesen. Es sind heute ein paar Bibelstellen mehr, die ich vorlese, sonst ist es ja weniger. Römer 12, Vers 12, und da heißt es: Seid fröhlich in Hoffnung, fröhlich in Hoffnung. Geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Ja? Wir dürfen uns freuen in Hoffnung. Wir dürfen geduldig sein in Trübsal, wenn Krankheit oder andere Dinge hereinbrechen. Aber wir sollen beharrlich bleiben. Wir sollen beständig bleiben im Gebet. Wir sollen dranbleiben. Wir sollen deswegen nicht resignieren. Ja? Oder wie Pessimisten dann den Kopf in den Sand stecken und sagen, es hat doch nicht alles genutzt, war doch alles umsonst. Warum musste das passieren? Deswegen dürfen wir uns freuen. Die Hoffnung entstand durch die Auferstehung Jesu Christi am Ostermorgen. Also, und der Jünger erst im Garten war, wo er Maria Magdalena getroffen hat und später die Jünger dann im engen Kreis. Und wir haben die Hoffnung, dass wir eines Tages auch bei ihm sein dürfen, wenn wir an ihm glauben, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir ein Ja zu Jesus gemacht haben. Und ich denke, das kann uns auch immer wieder neu die Kraft geben. Jetzt muss ich mal... Ach ja, da ist es. Und der Psalm 92 ist ja auch so ein Wort, was uns immer wieder neu mitgeben möchte. Und da heißt es: Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen, deinen Namen, du Höchster, des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkündigen. Du aber, Herr, bist der Höchste und bleibst ewiglich. Der Rechte wird grünen wie ein Palmbaum und er wird wachsen wie eine Zukunft. Gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, dass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Ja, das ist einfach wahnsinnig toll. Und dass wir einfach sagen dürfen, dass ich morgens sein Wort singen darf oder seine Gnade verkünden darf und es nachts seine Wahrheit. Und dass ich fröhlich sein darf, das möchte mit uns gehen. Wir kennen es in einem anderen Lied, was wir auch schon so oft gesungen haben. Und damit möchte ich dann auch schließen. Und da heißt es, Herr, du gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben. Großes wird groß, Kleines wird klein. Du willst uns gestalten, uns Geist und Leben geben. Herr, wir brauchen dich, du lässt uns nicht allein. Und dann heißt es, wir sind oft mutlos und Angst gewinnt. Und jede Angst will uns die Hoffnung nehmen. Und dann heißt es, doch deine Liebe ist groß und lässt uns nicht los. Bei dir werden alle Ängste still. Und dann heißt es weiter in dem anderen Vers, die Welt ist gefangen und halten, was nicht hält und begreifen nicht, wie groß du bist, dass du dich Herr und König nennst, dass du uns kennst, dass dein Plan für uns schon fertig ist. Und dann geht es wieder los, Herr, du gibst uns Hoffnung. Und dann heißt es, wie oft verträumen wir die Zeit, und sind nicht bereit, als Gesandte in die Welt zu gehen. Ja? Wo haben wir auch da manchmal auch vielleicht versagt oder wo haben wir auch manchmal da zu wenig was getan? Aber ich weiß aus der Vergangenheit, wir haben schon sehr oft hier Gottes Wort verkündigt und haben auch viel auf den Straßen und auf den Weihnachtsmärkten und überall auch dort Gottes Wort weitergesagt. Und ich denke, Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Da dürfen wir auch optimistisch sein, dürfen Hoffnung haben, dass die Frucht aufgeht. Und dann heißt es zum Schluss, Herr, der du deine Kraft verheißt, füll uns mit dem Geist, dass sie neu durch unser Leben wehen. Herr, du gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben. Großes wird groß, Kleines wird klein. Du willst uns gestalten, uns Geist und Leben geben. Herr, wir brauchen dich, du lässt uns nicht allein. Und ich denke, auch wie Paulus, da gerade in Korinth, den Menschen und seinen Mitarbeitern und die da waren, aus allen Schichten, die da zusammenkamen in der Gemeinde, hat er auch diese Hoffnung verbreitet, diese Auferstehungshoffnung, die Gott durch Jesus Christus uns neu geschenkt hat, dass er seine Gnade auch uns immer wieder neu spüren lässt. Wir sind nicht allein, auch wenn Sachen im Umbruch sind, auch in unserer Gemeinde und neue Wege eventuell wo gegangen werden sollen und dass wir uns vielleicht von dem trennen und da wieder neu anfangen oder was so alles kommt. Wir dürfen optimistisch sein und nicht pessimistisch, aber wir dürfen darum immer wieder neu Gott bitten und dürfen diese Hoffnung, die Gott uns gegeben hat, auch dann im Gebet immer wieder neu darbringen. Und Gott kann uns immer wieder auch da die Kraft geben, dass wir zusammenkommen in der Gebetsgemeinschaft. Jeden Dienstag oder auch woanders in den Hauskreisen, dass wir das Gebet sehr ernst nehmen. Dass wir erleben dürfen, Gott kann doch und er möchte uns neu stärken und möchte uns die Kraft geben, dass er uns, ja, dass viele zum Glauben kommen und dass viele noch ihn finden. Und dass doch der eine oder andere vielleicht sich auch hier eine neue Heimat finden darf. Wollen wir dies wagen und optimistisch sein, dass Gott uns die Kraft dafür gibt. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Danke, Herr Jesus, du gibst uns immer wieder neu durch dein Wort die Motivation, dass wir immer wieder neu dich erleben dürfen in den kleinen Dingen. Aber auch wenn uns manchmal der Optimismus oder wenn uns manchmal der Mut verloren geht oder der Teufel uns den Mut nehmen möchte und uns den Wind aus den Segeln nehmen möchte, so dürfen wir immer wieder neu zu dir kommen und dürfen dir alles sagen. Das Schöne, aber auch das, was uns nicht gefällt. und dürfen dir auch unsere Sünden bekennen, die wir in Gedanken, Worten oder in Taten tun. Danke, Herr, dass du uns nicht hinausstößt, sondern dass Gnadenzeit noch ist, Herr, und dass wir immer wieder neu erleben dürfen, du nimmst uns an und du gibst uns die Hoffnung, dass es ein Leben auch nach dem Tod bei dir gibt. Danke, Herr, dass das Schönste noch kommt. Amen.